Und eigentlich will Xenodoxus nur mit seiner Neueroberung schnell ins Haus.
Genau, und wird dann angebettelt um eine milde Gabe quasi.
Genau.
Und
Sie macht es auch sehr geschickt. Also sie sagt nicht offen so, stech ihn ab, sondern meint irgendwas von wegen, man kann den auch schnell beiseite schaffen. Wie du meinst, Gewalt? Ich meine, du hast einen sehr schönen Dolch da an deinem Gürtel.
ja, genau. Also schön sehr indirekt versucht sie ihn zu beeinflussen. Und aber ja. Und dann ist sie das, dieses Xenodoxus hat nicht Angst, das Falsche zu tun, weil man niemanden umbringt oder so, sondern er hat Angst, angeklagt zu werden.
Ja. Weil er eben der Doktor von Paris ist, bekämen das alle mit. Und das
Ja.
ist das, was ihm
Das ist
Angst
das
macht.
Problem, ja. Genau. Und da sieht man wieder eben, Ruf ist alles, quasi.
Kiste auf. Für Xenodoxus. Teil 2. Hallo, liebe Leute, wie schön, dass ihr wieder Kiste auf eingeschaltet habt. Wir sind ja beim letzten Mal bei einem kleinen Cliffhanger stehen geblieben. Ich bin sicher, jetzt wollt ihr wissen, wie es unserem kleinen Navegus geht. Ich will euch deswegen auch nicht länger zappeln lassen. Hier geht es weiter. Viel Spaß. Jedenfalls interveniert dann erstmal Magda. Also sie sagt irgendwas von wegen, komm ins Haus oder so.
Ja, ne, erstmal kommen ja die ganzen Bettler auf ihn zu und lassen ihn hochleben. Und das ist natürlich dann wieder was genau das Richtige für ihn ist, sage ich mal. Und er dann als großer Gönner auftreten kann. Und er sagt dann ja auch sowas wie, kommt zu mir, meine Kinder. Und
Ja.
ja, das ist wieder dieses. Also er ist der große, gütige Vater und die anderen sind die kleinen Kinder, die um seine
Ja.
Gunst ringen dürfen.
Also da habe ich bald gedacht, ey, zu mir, meine Kinder, wer bist du, Jesus?
Ja, genau. Also das ist ja auch wieder wo man jetzt sagen könnte, okay, das ist wieder sehr, sehr gotteslästerlich oder so, sich da auf eine Stufe zu stellen, in gewisser Weise.
Ja, auf jeden Fall jetzt da genug Leute zusehen, gibt er auch schön reichlich, macht er schön seinen Geldkatze auf, ne?
Genau. Mit genug Publikum wird er dann auch großzügig. Muss sich auch für ihn lohnen. Ja. Und ja, die werfen sich ja teilweise auch vor ihn auf den Boden. Das ist ja dann wirklich auch so wieder so was, eine Anbetungsszene fast.
Ja, ist schon übel in gewisser Weise. Und dann kommt halt der Naegus wieder und meint, ich war gerade zuerst da, die kriegen alle was, wieso krieg ich jetzt nichts?
Ja. Und jetzt kommt ja auch wieder eine wichtige Szene, dass er sagt, ich schwöre bei Gott, ich habe dich noch nie gesehen. Was ja auch wieder ein Meineid ist, der ihm hinterher noch zum Verhängnis wird.
Ja.
Und dann taucht eben Magda auf und sagt, komm mal lieber ins Haus.
Genau.
Und ihn da quasi aus der bedrohlich für ihn, für seine Seele bedrohlichen Situation heraus manövrieren will.
Na, man könnte auch sagen, das Gewissen klopft immer erst dann an, wenn es zu spät ist.
Ja, genau.
Und als die dann weg sind, überlegt sich der Schiffbrüchige, oh, das ist aber ein sehr wandlungsfähiger Mann, das muss ich auch mal probieren. Wobei die Rolle, die er sich dann raussucht, die hätte ich mir jetzt nicht unbedingt ausgesucht.
Nö. Aber gut, das ist dann wohl Geschmackssache, ne?
Na, und Zeitgeist.
Ja.
Und dann haben wir noch mal eine Begegnung zwischen den beiden Mächten, und zwar der Albertus und der Panurgus treffen sich da
Genau.
und zanken sich so ein bisschen. Aber das Ganze führt so ein bisschen ins Leere, weil keiner von beiden möchte wirklich aufgeben.
Ja, genau. Wobei Panurgus ja verkleidet ist quasi als Mensch. Und
Genau. Und dann fragt der Panurgus, ob er ins Haus darf, und Albertus sagt, er darf rein. Also das ist wieder so ein bisschen vampirmäßig.
genau, er muss also eingeladen werden, um ins Haus zu kommen. Ja.
Genau. Und jetzt kommt eine schön diepe Diskussion.
Ja.
Und zwar haben wir anwesend den Bruno, den Stephanus, die Phyllis, die Magda, die Hypia. Und den Xenodoxus. Und dann kommen später noch Albertus Und der Panurgus als Pandolfo dazu.
Genau. Genau. Und die Frage, worum es geht, ist, warum tun wir Gutes?
Genau.
Und im Prinzip ist es ja auch so ein bisschen die Frage des ganzen Stücks, ne? Die hier nochmal mit auch on the nose verhandelt wird. Also aus welchen Motivationen sollte man handeln, aus welchen nicht.
Genau. Und erstmal gibt es so ein paar Antworten, die so ein bisschen lehrbuchhaft wirken.
Ja.
Um der Seligkeit willen, um der irdischen willen, um der Gnade willen. Und der Moderator meint halt auch, ja, ist ganz schön. Aber das haben sie schön auswendig gelernt.
Genau, ja. Also das ist natürlich wieder diese Rolle der Schüler, die da so dargestellt wird.
Und daraufhin will er dann Xenodoxus fragen, aber in dem Moment kommt halt Albertus und sagt, ich habe da noch jemanden gefunden, der möchte gerne mitreden. Und das ist eben der Pandolfo, beziehungsweise Panurgus. Genau. Und Xenodoxus meint halt, und das war dann auch wieder so bezeichnend für seinen Narzissmus, wenn der Pandolfo fremdländisch, weit gereist und berühmt ist, dann ist er auch schon sein Freund.
Ja, genau, ganz großzügig. Wenn es ihm was bringt, dann, oder Bekanntheit, da ist immer direkt Best Buddies. Und ja, typisch Diskussion ist jetzt erstmal wird jetzt erstmal die Frage aufgeworfen nach einer Definition, über was reden wir hier eigentlich? Also, was ist denn das Gute überhaupt? Und gibt es das Gute überhaupt?
Na, erstmal sagt Albertus, das Gute wird getan um der Dreieinigkeit willen, denn dies das Gute, das Schöne und das Wahre. Und darüber macht sich Pandolfo dann so ein bisschen lustig. Ah, sie sind ja sehr christlich und sehr griechisch.
Ja.
Und dann meinte er, aber eigentlich müsste man ja erstmal die Vorfrage klären, was denn das Gute ist.
Genau.
Weil was dem einen gut ist, das schadet dem anderen. Und so dürfte es das Gute überhaupt nicht geben. Und da meint dann irgendeiner was von Sophist.
Ja.
Über das Wort Sophist müsste man auch wieder streiten. Aber das führt jetzt zu weit.
Genau. Also, ja, man könnte diese Diskussion, glaube ich, endlos weiterführen. Aber jetzt ist natürlich der große Denker der Stadt Paris ja anwesend, den man fragen kann. Und ja, wird dann auch zu Wort gebeten.
Der macht erstmal einen auf Fishing for Compliments.
Ja.
Er ist ja ganz unvorbereitet, wenn er so von weisen Männern umgeben ist.
Genau, ja. Ist eigentlich ein ganz bescheidener, unser neuer Sokrates. Also das sagt, glaube ich, schon so ziemlich alles.
Aber auf Einwirkung von Magda lässt er dann doch seine Maske fallen und gibt ganz offen zu, er hat ohne eigenen Vorteil nie was Gutes getan.
Genau. Also nur um des Gutes willen, quasi nie.
Das behauptet er dann aber, als Hippia sich einschaltet. Er hat nur um des guten Willen was Gutes getan.
Ja.
Und das findet Pandolfo dann wieder sehr witzig. Ach, sie meinen, es ist grün, weil es grün ist.
Ja, genau. Also hat er natürlich irgendwo recht. Das ist, ein Wort mit sich selber zu definieren, ist natürlich schwierig.
Und Albertus meint dann halt, dass die innere Stimme einen schon dahin lenkt, was gut ist. Und dann meint halt Pandolfo, das wäre ja sehr naiv. Dann hätte ja jeder Mensch ein paar Begleiter, die ihm sagen, Achtung, hier links das Gute, mehr rechts das Böse. Was ja irgendwie sehr ironisch ist, weil das ja genau die Szene ist, in der wir uns da gerade befinden.
Ja, richtig. Also es ist, im Prinzip beschreibt er genau das. Und ja, wir sehen dann auch nochmal Hippia, die dann auch sagt, ja, du bist von dem Hund umgeben. Und
nein,
so
das Phyllis macht.
Ach, Phyllis. Ach, Phyllis. Entschuldigung. Ja, ich verwechsel die beiden immer. Und ja, was ja auch im Prinzip genau das ist, was gerade tatsächlich passiert.
Ich glaube aber tatsächlich, Phyllis ist in dem Moment eher eifersüchtig auf Hippias Einfluss, denkt an sich und lässt daraufhin ihre Maske fallen, als sie das sagt.
Sie will auf jeden Fall wieder Einfluss und gewinnen und die Situation beeinflussen und ja, ich glaube eben auch Gunst wieder gewinnen. Wobei es interessant ist, dass es eben nicht um die Gunst quasi ihrer Chefs, der Teufel, geht, sondern um die Gunst von Xenodoxus.
Ja, und insofern hatte dann auch Hippia am Anfang recht, als sie meinte, dass Phyllis ein Weibchen geworden ist.
Ja.
Also sie ist aus dem Einflussbereich der Teufel rausgerückt in den von Xenodoxus.
Ja, genau.
Sie denkt zwar immer noch zuerst an sich, aber danach kommt dann halt nicht mehr das, was die Hölle gerade so an Machwerk gerne getan haben will, sondern
Ihr Mann oder
ihr
was auch immer,
Mann,
ja.
genau. Und weil sie eben sieht, dass ihr Einfluss auf diesen Mann schwindet, versucht sie eben jetzt, ihm zu zeigen, was so um ihn rum gerade eigentlich abgeht. Und wird dafür
Genau.
erstmal schön zurechtgewiesen. Von Hypia und von Pandolfo auch.
Ja, natürlich. Also, die wollen natürlich nicht, dass da irgendwie die Situation durchschaut wird oder sie da Einfluss verlieren. Und dann kommen wir auch endlich mal zu dem Grund der ganzen Versammlung im Prinzip. Weil eigentlich ging es ja um eine Beratung von Philaretes, was er jetzt mit seinem Grundstück machen soll. Und er schildert eben seine Situation und das fand ich halt auch interessant. So, erstmal rät er ihm, fromm zu sein. Und dann, als dann aber nur das kleinste Gegenargument kommt, ist direkt so, ja, benimm dich doch daneben und mach doch, wie du es willst. Und
Na, er rät erst einmal ehrlich und dann unehrlich.
also sagt er erst, dass er recht ist auf der Seite des Klosters. Deswegen geh dahin, sag, dass du bereust und dann werden die schon gnädig mit dir sein. Und dann mit ein bisschen Einflüsterung sagt er dann, ach ja, aber eigentlich könnte doch sein, dass das Recht auf deiner Seite ist. Also benimm dich so viel daneben, wie du willst.
Genau.
Und was ja auch eigentlich was ist, was nicht unbedingt sein muss. Man kann ja auch sagen, ja, das Recht ist auf deiner Seite, sei einfach unbesorgt, es wird schon alles werden. Aber nein, er sagt, sei so unangenehm, wie du kannst. Was auch was
Es
ist.
geht im Endeffekt darum, soll er jetzt die Gegenseite übervorteilen oder soll er ehrlich sein? Und im Endeffekt sagt Xenodoxus jein.
Ja, also den Rat des großen Denkers, den er sich gewünscht hat, war im Prinzip für die Tonne. Um es mal so auszudrücken.
Ja.
Ganz salopp. Also, ja,
Und
hat jetzt nicht
er
viel
kann auch
Chancen.
nicht weiter nachfragen, weil Phyllis schon wieder dazwischen quatscht.
Genau. Was ich noch interessant finde, ist, dass Xenodoxus sagt: Mehr noch als auf die Habgier kannst du auf die Dummheit vertrauen. Also auch ein sehr pessimistisches Menschenbild. Und das von den Mönchen im Kloster, wo man ja wahrscheinlich noch eher ein positives Verhalten erwarten darf.
Es ist wahrscheinlich einfach das Menschenbild eines Menschen, der sehr gebildet ist, ja, aber von sich selber den Eindruck hat, er ist der gebildetste Mensch auf der Welt und alle anderen um mich herum sind die
Sind
Dümmsten.
dumm, ja, das stimmt. Ja.
Naja, und
Dann ist die Beratung ja auch vorbei.
genau. Und Bruno und Philaretes gehen vors Haus und wundern sich, das ist ja seltsam. Erst rät er mir einmal so und dann rät er mir so.
Ja, eben, also Philaretes beschwert sich auch so ein bisschen. Erst hat er mir das geraten, dann hat er mir das geraten. Und war zweimal was völlig Gegensätzliches auch.
Ja,
Aber Bruno sagt ja auch, er hat gesehen, wie es ihm eingeflüstert wurde. Bis dann da mal sie alle wegschickt.
Genau. Und Pandolfo freut sich, beziehungsweise Panurgus freut sich schon darauf, was es für eine Anarchie im Rechtswesen geben wird, wenn Xenodoxus fällt.
Genau.
Und dann kommt noch ein kurzer Schlagabtausch oder Wortwechsel zwischen Albertus und Panurgus, den ich nicht verstanden habe.
Ich auch nicht. Auch dieses mit dem, ich gewähre euch, dass ihr wirken könnt, solange er schläft. So, warum? Wie kommt das zustande?
Genau das war das, was ich nicht verstanden habe. Ich gewähre euch Wirklichkeit. Heißt das, sie dürfen auf der Erde machen, was sie wollen? Oder?
Ja, so habe ich das verstanden, weil man sieht ja dann in der nächsten Szene irgendwie so die Teufel so, weiß nicht, ihr Unwesen treiben, so habe ich das jetzt verstanden. Und eben aus der Hölle emporsteigen?
Also in anschließend an diese Szene, wo sie hochsteigen, kommt ja dieser Albtraum. Und in Biedermanns Vorlage ist es so, dass der Xenodoxophilax, dass der Panurgus sagt, egal was wir hier machen, der will sich einfach nicht helfen lassen. Darum erschreckt ihn jetzt mal ordentlich, damit er sieht, was er dann davon hat. Und dem Panurgus gefällt das nicht, aber weil die Teufel eben auch irgendwie alle Geschöpfe Gottes sind, muss er das machen.
Okay.
Und daraufhin hat dann der Xenodoxus diesen Albtraum.
Ja gut, da kann ich ja dann noch die Motivation verstehen, dass man sagt, okay, so als letzte Chance, gib dir mal einen Vorgeschmack, vielleicht bringt das ihn zur Besinnung. Aber so wie es jetzt hier dargestellt ist, finde ich, wird das nicht deutlich irgendwie, warum das überhaupt zustande kommt.
Nee, man erkennt halt nur, dass der einen Albtraum hat.
Ja, genau, weil die Teufel da um sein Bett und auf sein Bett herum aktiv sind. Ich finde es nur interessant, dass sie Kollega sagen. Das ist wie so ein bisschen, ich bin nicht ihr Kollega. Okay. Oh ja. Und sie drohen ihm ja auch Folter dann an.
Ja, und sie drohen ihn mit in die Hölle zu schleifen. Und dann ruft er nach Phyllis, oh, du hast ja so recht gehabt. Und dann ruft er nach Hypia. Und Hypia kommt dann auch, sie ist aber dann nicht mehr Hypia, sondern Hypokrisis.
Genau, und sie sagt auch, du kanntest mich ja noch nie wirklich und so. Und das ist dann der Moment, wo er dann auch wirklich mal nach Magda ruft.
Genau.
Und quasi an sein Gewissen denkt, ohne dass es direkt vor seiner Nase ist.
Genau. Das ist, glaube ich, auch der einzige Moment im ganzen Stück, wo das passiert. Und in dem Moment, wo er dann nach Magda ruft, sind die Teufel zack alle weg.
Genau.
Und er ist wach.
Ja, aber auch nicht sehr lange. Weil in der nächsten Szene sehen wir dann da mal, wie sie aus dem Haus tritt und ruft, dass er tot ist.
Nein.
Oder?
Nein. Also erstmal sehen wir eine Menge, die jetzt die ganz beunruhigt ist. Man hat Teufel über dem Haus gesehen. Und Dame erzählt, er hat im Schlaf geschrien. Und sie wollen alle den Xenodoxus sehen.
Ja, genau. Und sie, irgendwie die Erde hat gedröhnt und so
genau.
Weiter. Ja,
mhm. Und sie wollen Geld und nicht Zeichen und Wunder.
Ja.
Und Xenodoxus kommt dann auch und hält erstmal alle um sich herum für Teufel.
Ja.
Und dann fragt er irgendeinen armen Bauern oder so, der vorbeikommt, ob er Xenodoxus kennt. Und der sagt, ich kenne den Mann nicht. Ich habe mit dem nichts zu schaffen.
Genau.
Ich kenne seine Angelegenheiten nichts. Der hat mir nichts getan und darum will ich jetzt bitte weitergehen.
Genau.
Und aus irgendeinem Grund findet er das irre witzig.
Ja, das habe ich auch. Also der Witz hat sich mir nicht erschlossen. Vielleicht so, dass so diese Vorstellung, dass irgendwer überhaupt denken könnte, dass Xenodoxus jemandem irgendwas angetan hat oder so.
Es ist vielleicht auch einfach so diese Verzweiflung. Ich habe mein Leben lang mich um so hohe Dinge gekümmert und jetzt darf der einfach seines Weges gehen und ich habe diesen ganzen Kram am Hals.
Ja, und vielleicht auch, das, was ich noch so gedacht habe, was es vielleicht auch sein könnte, ist so dieses, ich habe mein Leben lang dafür gearbeitet, einen Ruf zu haben und letztendlich gibt es immer noch Leute, die mich nicht kennen, obwohl die von meinem Haus vorbeigehen. So ein bisschen so diese Verzweiflung, es war alles umsonst.
Mhm. Na, letztlich geht er dann wieder rein und die Menge ist so ein bisschen enttäuscht, oh, kein Geld mehr.
Ja.
Schade.
Ja, also der Bauer will nur mit seinen Hühnern weitergehen und ja, im Prinzip wird auch gesagt, ein kläglicher Anblick.
In der nächsten Szene versucht er irgendwie mit diesem Traum dann klarzukommen. Also er ist dann wohl schon deutlich klarer. Wahrscheinlich ist er direkt aus dem Bett auf die Straße und war einfach noch nicht ganz wach.
Ja.
Jetzt in der nächsten Szene ist er deutlich klarer und versucht irgendwie diesen Traum zu verarbeiten und zu reflektieren.
Ja.
Und er hat da bei Hilfe von Albertus, aber eben auch von Hypia und von Pandolfo.
Genau. Und ich finde es interessant, dass Magda, obwohl er sie ja gerufen hat, ist jetzt erstmal nicht dabei.
Nein, erstmal nicht.
Sondern er versucht das so ein bisschen zu reflektieren.
Ja, und Pandolfo versucht ihn erstmal zu beruhigen, von wegen, das Ganze wären nur Blähungen im geistigen Gedärm.
Ja, das ist auch eine sehr interessante Formulierung, finde. Und ja, und Xenoluxus sagt ihm, er will einfach eigentlich nur er selbst sein.
Ja, auch Albertus Rat geht zur Kommunion, Entsage der Welt und kehrt in die Stille zurück. Findet er erstmal nicht so verlockend, weil er meint nur, warum soll es denn Gott gefallen, dass ich so gelehrt bin, wenn dieser Bauer da draußen auf der Straße doch derjenige ist, der die Vollendung hat?
Ja.
Was ja irgendwie auch eine berechtigte Frage ist.
Ja.
Diese Denke wird ja später auch noch mal sehr wichtig werden.
Ja, im Prinzip eben, ja, auch diese Erkenntnis, die er ja schon irgendwie jetzt hat, so diese Einfachheit ist eigentlich das, was reicht.
Ja.
Man muss halt nicht dieser pompöse Berater, Doktor sein, Anwalt sein, sondern es reicht, ein Bauer zu sein.
Genau.
Und ja, jetzt ist es so ein bisschen auch der Punkt, wo er dann Hippia ein bisschen durchschaut hat, oder? Also so habe ich das verstanden, weil er meint ja so, ja, sie meint ja, ich habe dir die Augen geöffnet, und er meint ja, und du warst dasselbe mit sie mir wieder zu schließen.
Das ist so ein bisschen zwiespältig, weil ja, also dieser Wortwechsel schließt darauf, dass er wohl durchschaut hat, dass sie nicht ganz sauber ist. Er schickt sie aber halt auch nicht weg. Also ich weiß nicht, ob er
Ja.
wirklich durchschaut hat, was sie ist.
Ja, ich glaube zumindest, dass ihre Absichten nicht nur zu seinem Besten sind. Das hat er durchschaut, aber wahrscheinlich zieht er daraus dann keine weiteren Schlüsse.
Wahrscheinlich, ja. Oder wenn er das getan hat, hat dann versucht er vielleicht einfach auch ihre Absichten oder ihre Taten für sich nutzbar zu machen. Weil er sagt ja jetzt, er möchte jetzt einfach nur für sich leben, nicht mehr für seine Klienten, nicht mehr für die Bettler draußen auf der Straße, nicht mehr für all die Leute, die Rat suchen, sondern nur noch für sich selber und er braucht dafür alles, was seine Lust nährt, und dafür braucht er sie auch.
Genau. Wo sie dann natürlich auch ganz begeistert davon ist und sagt, ja, mein Meister. Und das ist ja aber auch wieder im Prinzip ja das, was Phyllis schon beeinflusst hat. Also das ist ja auch eigentlich nicht das, was Hypier geleistet hat, würde ich sozusagen.
Ja, also sie setzte an, wo Phyllis ihn hingeführt hat. Und
Genau.
versucht das jetzt so weiterzuführen, weil sie versucht, ihn jetzt eigentlich zur Gotteslästerung zu verführen. Sie sagt nämlich jetzt, wenn du ganz für dich selber leben willst, dann ist da einer, der noch über dir steht und da mit dir im Weg ist.
Genau. Und wenn du jetzt quasi Gotteslästerung betreibst oder über Gott fluchst, dann bist du wirklich frei. Und
Ich
das ist ja im
glaube,
Prinzip.
das meinte sie nicht. Ich glaube, sie meinte, du solltest ihn fluchen dafür, dass er dir im Weg
Oder
ist.
ja, Aber das ist ja im Prinzip das, was ihr Auftrag war, wozu sie ausgezogen ist, ihn zu bewegen. Dass er endlich auch mal das noch als Sünde begeht.
Aber so weit will er dann doch nicht gehen, obwohl er zugibt, dass dieser Rat Sinn hätte,
Genau,
wenn
aber
er
er
nicht von der
will
Hölle
es
käme.
trotzdem, ja. Ja, und das ist wieder so der Punkt, wo ich denke, inwieweit hat er sie jetzt durchschaut?
Genau.
Und das wird mir wieder nicht so ganz klar.
Also er hat wohl durchschaut, dass sie nicht nur Gutes im Sinn hat und dass sie aus der Hölle kommt oder von der Hölle geschickt ist. Aber offenbar hat er nicht alles durchschaut oder er überschätzt seinen Einfluss auf sie, weil sonst würde er sie ja wegschicken.
Genau. Oder er beschätzt sich selber so sehr, dass er sagt, ja, ich habe es ja durchschaut, es macht mir jetzt nichts mehr. Das könnte auch sein. Und dann kommt die Szene, wenn Phyllis abtritt, nee,
Hypia.
Hippia abtritt, genau, dass er dann sagt, lass mich nicht allein, und dann sagt Magda, ja, ich bin ja da.
Genau. Und diese Szene war auch wieder sehr seltsam.
Genau, das ist das, was wir eben, glaube ich, beide meinten.
Ja. Also erst entspinnt sich das so ein bisschen wie eine Liebesszene mit ethischem Subtext.
Genau.
könnte man sagen.
Ja, so dass mich angeschaut mit einem Blick der Wahrheit und so weiter.
Genau, also sie spricht auch zu ihm wie eine Geliebte, in
Ja,
gewisser
auch
Weise.
vom Tonfall, finde ich, klingt es so, dass da so viel Liebe und Inbrunst von ihrer Seite gesprochen wird.
Genau. Und sie vermittelt ihm auch irgendwie, es ist okay, dass du all das gemacht hast, was du gemacht hast. Ich habe gemerkt, dass du irgendwie doch auch immer an mich gedacht hast.
Ja, genau.
Woher ich mich frage, wie will sie das wissen? Ich habe davon nichts mitbekommen.
Ja, richtig.
Aber
Also.
sie sagt auch zum Beispiel, dass in seinem Blick Wahrheit liegt oder
Genau,
lag. Und
ja,
er
und Gottes
meint,
Gnade ist
dass
unendlich.
er nicht mehr an die Wahrheit glaubt, weil er irre wird, an einem Gott, der sich in einer Schöpfung voller Trug gefällt.
Ja, und irgendwie sagt sie auch, stimmt sie ihm ja auch zu und sagt, ja, Wahrheit und Lüge sind quasi kaum noch zu unterscheiden.
Genau.
Und dann kommt eben dieses, gibt es Magda oder ist sie quasi nur der Engel?
Genau.
Und dann wird halt auch die Stimme von Peter Pasetti so bedrohlich, finde ich, und sagt, ja, wirf den Engel fort und beschützt mich einfach nur als Magda und so.
Ja, und also er sagt von wegen, wenn es Magda doch wirklich gäbe, und sie sagt, es gibt sie, und dann sagt er, wenn du Magda bist, kannst du mir nicht verwehren, dass ich dich liebe? Und dann sagt sie, warum unfasslicher? Und damit, glaube ich, meint sie Gott oder Christus.
Ja, das habe ich so auch interpretiert. Warum?
Jedenfalls sagt sie, warum unfasslicher hast du mir befohlen, Xenodoxus zu lieben? Und da sind sie aber schon auf dem Bett.
Ja, aber
Genau,
irgendwie
und
nur so
das,
halb auch.
ja.
Also das fand ich total komisch.
Und diese Bewegung zum Bett hin finde ich auch total komisch. Also,
Ja, man hat so das Gefühl, er drückt sie irgendwie.
genau.
Und das finde ich schon, hat so was Übergriffiges für mich
Ja,
total.
extrem. Und auch dieser Satz, wo sie Gott anfleht, weiß man jetzt nicht, ob sie sich von ihm bedrängt fühlt oder ob sie das jetzt will, aber weiß, dass es falsch ist, oder so.
Ja, und was bei mir auch so ein bisschen Fragezeichen war, ist jetzt so, von welcher Liebe spricht hier wer?
Genau.
Und vielleicht auch lieben, jemanden lieben im Sinne von mit jemandem Sex haben?
Genau, das kommt noch dazu. Also, wir sind ja auch noch in einer Zeit, wo Vergewaltigung in der Ehe keine Straftat ist. Also,
Ja, noch lange nicht.
noch lange nicht. Also, sprich, die Frau ist das Eigentum des Mannes.
Ja, und sie sagt dann ja nochmal so Xenodoxus und er sagt so, verflucht sei Xenodoxus und wirft sich so auf sie gefühlt. Und das, die ganze Szene hat mir totales Unbehagen bereitet. Also,
Es ist
ich.
halt auch so schwer zu lesen, weil der Text suggeriert irgendwie, dass es übergriffig ist, aber dadurch, dass wir hier und auch wie die Sprecher das umsetzen,
Ja.
aber dadurch, dass wir hier eben Puppen haben, die keine Mimik haben, nur begrenzte Gesten und die sich auch vor der Kamera schlecht ausziehen können,
Ja.
ist es sehr schwer zu interpretieren.
Ja. Und wenn wir jetzt sagen, okay, es ist irgendwie, dann stellt ein Übergriff dar, dann verstehe ich auch nicht so ganz den Sinn in dem Stück jetzt. Also irgendwie schließt sich mir das alles nicht. Diese ganze Szene.
Was wir in jedem Fall ja sehen, ist, dass auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise ein Geschlechtsverkehr stattfindet, würde ich sagen.
Ja, so hätte ich
Also,
das auch
wir
interpretiert,
sehen ihn nicht,
aber.
aber wir haben die klassische Schwarzblende, die zu der Zeit eben immer kam. Es ist
Ja.
Tell without showing.
Das stimmt.
Und ich würde sagen, also dadurch, dass die beiden ja nicht verheiratet sind, sie wird so eingeführt als die klassische jungfräuliche, als so ein Mädchen, jungfräulich. Und die beiden sind aber nicht verheiratet. Und dadurch, was jetzt passiert, ist sie ja quasi befleckt. in der Sprache der damaligen Zeit. Und man würde also quasi sagen, dadurch, dass sie das personifizierte Gewissen ist, ist das das befleckte Gewissen.
Ja, okay.
Und wenn man jetzt noch die Stufe draufsetzt und sagt, dass das eine Vergewaltigung ist, dann handelt er ja gegen ihren Willen und dann würde es ja heißen, dass er etwas gegen
Das.
sein Gewissen macht, also etwas, was er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann.
Ja, okay. Wenn man es so weit interpretiert, dann, ja, kann ich es verstehen, aber ich hätte es nicht gebraucht.
Ich hätte es auch nicht gebraucht. Ich frage mich auch wirklich, wo der Bearbeiter das hergeholt hat.
Ja, weil du ja gesagt hast, in dem Originaltext, sage ich mal, ist es nicht in der Erstübersetzung. Es ist ja so nicht vorhanden, richtig?
Nein, ich habe wirklich verzweifelt danach gesucht, weil ich habe gehofft, wenn ich die entsprechende Szene finde, werde ich daraus schlauer. Aber dadurch, dass es eben das Pendant überhaupt nicht gibt, haben sich nur noch mehr Fragen aufgetan.
Ja, das es bleibt leider für uns ein Rätsel, beziehungsweise ich denke mal, wir interpretieren es beide jetzt als nicht einvernehmlich. Aber ja. Und ich finde, mit deiner Abstraktion kann ich auf jeden Fall was anfangen, wenigstens. Genau. Und dann kommt wieder eine Blende und wir sehen wieder draus, die Szene draußen, anscheinend in dunkler Nacht, und Morbus stellt sich vor.
Angenehmer Zeitgenosse, ne?
Total. Also, das ist auch so eine Puppe, wo ich da, wenn ich das als Kind gesehen hätte, hätte ich mich doch echt gegruselt. Also, vor allen Dingen so die Beleuchtung macht es auch so noch so, dass es so aussieht, als hätte er einfach irgendwie nur so Höhlen als Augen erstmal und so. Und ein ganz unwirkliches Gesicht irgendwie.
Also in der Regel haben ja diese Puppen so Schusternägel als Augen. Manchmal haben sie auch noch größere Augenpartien drumherum gemalt, aber ich glaube, diese Puppe hatte überhaupt keine Augen.
Ja,
Die hatte halt
also man sieht
Augenpartien
es.
ausgeschnitzt, aber keine Augen.
Ja, genau, man sieht es halt auch echt nicht, weil es so im Dunkeln liegt. Und ja, genau, also auch wie es gesprochen wird, es ist einfach, ja. Sehr bedrohlich und creepy, finde ich.
Ja, und Morbus stellt sich halt vor als nicht sehr beliebt beim Kommen und sehr bald vergessen beim Gehen.
Ja.
Ja.
Aber das mit dem Vergessen beim Gehen, das ist irgendwie sowas, wo ich gedacht habe, okay, warum das? Also, an die Krankheit erinnert man sich doch eigentlich, oder nicht?
Kommt wahrscheinlich auf die Krankheit an.
Ja, okay, das stimmt.
Hast du Krebs? Wenn du das überlebst, daran erinnerst du dich noch eine Weile, aber an den Schnupfen von letzter Woche. Pff.
Ja, oder vielleicht auch wenn du tot bist, ist es dir auch egal, woran du gestorben bist, vielleicht. Weiß ich nicht. Aber ja. Und dann kommt die Szene, die ich eben meinte, mit damals, wie sie aus dem Haus stürmt und schreit.
Genau, sie ruft nach dem Arzt.
Und es finden sich auch sogar prompt zwei sogar ein.
Genau, im Stück sind es sogar drei.
Ja. Und ja, auch mit interessanten Prioritäten.
Genau, die bewundern erstmal die Einrichtung.
Das fand ich auch so gut. Das ist erstmal, anstatt irgendwie zu gucken, okay, welche Anzeichen hat jetzt der Kranke oder so. Nein, man muss erstmal die Einrichtung begutachten.
Wir sehen ja dann auch später, warum sie das machen. Sie gucken, was hat der hier so für Kram? Wie viel Geld können wir verlangen?
Genau, erstmal Honorar verhandeln, bevor man behandelt. Also
Genau.
Verhandlung vor Behandlung, obwohl eben ihr Patient doch sehr leidet. Aber gut.
Auch sehr schön finde ich, dass die beiden haben so einen Schlagabtausch um das richtige Heilmittel. Und dann meint der eine zum anderen, es ist doch sowieso unnötig, dass wir uns hier um das Heilmittel streiten. Der Patient ist doch ohnehin hoffnungslos. Und dann kommt da mal von der Seite und hört das. Und, nein, nein, der ist sowieso schon auf dem Weg der Besserung.
Genau. Und dann aber schon so quacksalbermäßig, so, okay, dann jetzt aber auch noch das teuerste, zumindest das teuerst klingendste, noch verkaufen, dem Andrehen mit dem Edelstein-Elixier. Und
Genau, und Dharma erzählt dann, dass da ein Bittsteller ist Und Xenodoxus stellt halt wieder die üblichen Fragen von wegen hochgestellt, viel Geld. Und Dharma sagt, nee, nur einer und ziemlich arm und für sich selber. Und daraufhin sagt halt Xenodoxus, du hast mich zum ersten Mal nicht angelogen, dann darum darf er reinkommen.
Ja, was ich aber auch nicht verstehe, weil, na okay, hat sie vorher gelogen mit den, gut, dass hohe Herren dabei waren, hat sie gelogen, glaube ich, ne? Weil mit den Bittstellern. Vorher waren es ja auf jeden Fall mehrere, aber ja, es waren nur Bettler, ne? Ja, genau. Und dann sehen wir auch den Bittsteller. Das ist die nächste bedrohlich aussehende Puppe. Ein
Genau,
Skelett
es ist
in
der
schwarzem
Tod.
Umhang, genau.
Und diese Einstellung, als der Tod das erste Mal da ist, also ich vermute, es ist aus der Sicht von Xenodoxus, der im Bett liegt und der Tod steht am Fußende, weil so ist es auch in dem Film, wo das geklaut wurde, vermute ich. Also in der Einstellung, wo wir den Tod zum ersten Mal sehen, habe ich mich sehr an Metropolis erinnert gefühlt, wo auch eine Einstellung ist, wo jemand krank im Bett liegt und dann Visionen hat und da kommt auch ein, erstes ist ein Mönch vor und der verwandelt sich dann in den Tod
Tod.
und der, die Person steht, liegt im Bett und sieht da an seinem Fußende erst diesen Mönch, der Predigten hält von wegen, sehe die Apokalypse, die da geschrieben steht. Und die Tage der Apokalypse sind nahe und so weiter, und dann verwandelt sich der Mönch in einen senseschwingenden Tod.
Ah, ja, okay, ja, das passt auf jeden Fall. Gut, der Tod hat hier jetzt keine Sense dabei, aber ja, es würde schon passen, dass man das auf jeden Fall aus der Perspektive des Sterbenden quasi auch sieht.
Genau. Es ist so ziemlich genau die gleiche Perspektive und die Figur sieht auch ziemlich genauso aus.
Ah, okay, ja.
Hat so
Und
eine
dann wird aber
Kutte
ja
um
umge.
und so eine Maske auf.
Genau, und dann wird ja umgeschnitten und man sieht jetzt auch das Bett, wo drauf der Tod zu schwebt, eher, finde ich, als dass er geht. Also er bewegt sich schon eher schwebend. Und auch mit so einer bedrohlichen, es ist ja noch nicht mal Musik, aber irgendwie so einen bedrohlichen Klang unterlegt.
Genau, und dann holt sich der Tod einfach, wofür er gekommen ist.
Genau.
Und draußen vor dem Haus sind immer noch Bettler, die für den Xenodoxus beten, weil ihre beste Einnahmequelle darf den ja nicht wegsterben.
Genau, und quasi lassen ihn hochleben, es liebe Xenodoxus und ja.
Daraus ergibt sich dann der interessante Wortwechsel: Es lebe Xenodoxus, Xenodoxus ist tot.
Ja.
Als Dharma
Ja.
rauskommt und erklärt, dass ihr Herr gestorben ist.
Ja, da sind natürlich die Bettler alle sehr betrübt, weil ihre beste Einnahmequelle ist gerade weggebrochen. Und dann finde ich es interessant, als man jetzt wieder die Einstellung wechselt, wieder Szenen wechselt zu der Szene im Bett. Da ist jetzt wieder dieses Geräusch, was wir schon, mit dem die Szene beim Tod unterlegt war, hört man jetzt wieder. Und jetzt streiten sich Hippia und Phyllis um den toten Körper quasi. Wer jetzt was, welche Reste verwerten darf, so ungefähr. Also makaber, es klingt so makaber, ist es auch.
Ja,
Wer
es
jetzt
ist schon
Herz
sehr
bekommt, wer
seltsam.
Blut bekommt.
Ja, der Streit hört erst auf, als Albertus kommt und die beiden bannt, also quasi die Erbs den Erbstreit aus dem Schla vom Totenbett
Ja,
verbannt, die
genau.
beiden aus dem Schlafzimmer schmeißt.
Und dann finde ich auch die Diskussion interessant, ob er jetzt eines frommen Todes gestorben ist. Also.
Genau, also Albertus setzt den Streit direkt mal fort und streitet sich mit Panurgus,
Genau.
weil Panurgus möchte gern sein Recht haben, Albertus aber auch.
Genau. Und dafür ist natürlich dann ein höheres Gericht zuständig, die dann angerufen werden.
Es ist dann tatsächlich Magda, die die beiden rausschmeißt.
Ja.
Es könnte eigentlich ewig so weitergehen. Könnte sich
Ja.
jetzt Magda mit Hypia streiten.
Ja. Also der ewige Kampf sozusagen Gut gegen Böse setzt sich auch im Schlafzimmer des Toten fort.
Genau. Aber die Mahnung, die später noch einmal wiederholt werden wird, also taucht hier schon mal auf. Und zwar sagt Magda, sie will bei Gericht an der Seite von Xenodoxus stehen. Und Albertus sagt, dann wirst du auch mit ihm untergehen.
Ja, das stimmt. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, aber dann, wenn sie bereit ist, mit ihm unterzugehen, muss da ja irgendwie eine Connection sein und nicht nur Übergriff.
Ja, also sie betont auch, dass sie seine Liebe hatte und offenbar hatte er auch ihre oder hat. Und da sind dann eben diese beiden Szenen, die wir uns rausgepickt haben. Entweder sind diese beiden Szenen in dem Kontext sehr seltsam, oder wir haben sie beide falsch gelesen.
Ja, also das will ich absolut nicht ausschließen, dass wir sie falsch interpretiert haben. Aber ja, also wenn man es mit heutigem Auge guckt, ist es mehr als missverständlich, würde ich sagen.
Ja.
Oder mehr als uneindeutig.
Ja, und dann wird wohl der Leichnam aufgebahrt in der Kirche oder so. Jedenfalls sieht man die Kirche und man hört die Glocken läuten. Und der Bauer wundert sich, dass es alles so unruhig ist in der Stadt. Aber zum Glück hatte er seine Hühnchen ja alle schon verkauft. Jetzt kann er nach Hause gehen.
Genau. Also man sieht wieder, dass der große Xenodoxus beeinflusst sein Leben einfach überhaupt nicht, weder im Leben noch im Tod. Im Gegensatz zu allen, die da in der Küche sind und um ihr weinen.
Genau, weil Dama und Mariscus sind nicht nur sehr traurig, dass ihr Herr tot ist, sondern offenbar ist von seinem Hab und Gut auch gar nichts mehr aufzufinden. Kein Testament, kein Besitz, kein gar nichts. Alles weg.
Ja, und das ist halt was ich nicht so ganz verstehe, weil warum sein Testament, also dass er kein Testament gemacht hat, okay, aber ansonsten?
Also ich verstehe es eher im metaphorischen Sinne, im Sinne von, du kannst so viel Reichtümer anhäufen, wie du willst, aber wenn du stirbst, ist das sowieso alles vergänglich.
Ja, das ergibt Sinn. Ja, und die Ärzte ärgern sich natürlich auch, dass jetzt kein Honorar mehr zu holen ist, obwohl sie es vorher so schön ausgekundschaftet haben und sich da so viel erhofft hatten.
Ja, es gibt übrigens noch eine sehr witzige Szene mit einem von den beiden Ärzten, die hier weggekürzt wurde. Und zwar, während die beiden, beziehungsweise im Stück sind es ja eigentlich drei, bei Xenodoxus sind, steigt ein Dieb bei dem Arzt zu Hause ein und guckt sich um, was da so alles vorhanden ist und klaut einen sehr wertvollen Teppich. Und dabei wird er von einem Diener beobachtet. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, lässt er den einfach gehen oder erwischt er ihn nicht mehr? Ist ja auch nicht wichtig. Jedenfalls nimmt der Dieb den Teppich und geht. Er läuft dann aber draußen vor dem Haus diesem Arzt in die Arme, den er gerade diesen Teppich geklaut hat. Und damit er halt nicht merkt, dass er ihm gerade diesen Teppich geklaut hat, quasi vor seinen Augen weggeklaut hat, sagt er, ihr seht da sehr reich und sehr gelehrt aus. Schaut mal, ich habe hier einen sehr wertvollen Teppich. Wollt ihr mir den nicht abkaufen? Und dann sagt der Arzt, oh ja, der ist sehr schön. Wie viel willst du denn dafür haben? Ja, so und so viel. Und dann legt er einen riesen Batzen Geld für seinen eigenen Teppich hin, nimmt den mit rein und da erklärt ihm sein Diener, ja, da hast du dich aber schön verarschen lassen.
Ja, sehr schöne Szene, ja. Naja gut, aber so wird dann der Betrüger auch nochmal betrogen. Und es gibt ganz viel Gaunerei. Sehr schön. Ja, schade, dass es fehlt mal wieder. Und genau. Und dann sind wir, ja, wo sind wir dann? Ist es der Himmel? Es ist ja nicht, weil es geht ja darum, kommt seine Seele in den Himmel oder nicht. Also irgendwie so eine Zwischenwelt. Es sieht aus wie die Kirche so ein bisschen in weiß gehalten. Mit
genau, es sieht halt aus wie die Kirche ohne Altar, ohne den Vorbau für den Altarraum und ohne das Seitenschiff.
Genau, ja. Aber die zwei charakteristischen Säulen sind auf jeden Fall beide vorhanden. Inklusive der heiligen Statuen.
Genau. Es ist gut möglich, dass es auch dieselbe Kulisse ist, dass man sie nur ein bisschen
fast vermuten, ja,
umgebaut hat.
Ja.
Wir sind ja hier auch sehr sparsam mit Kulissen. Wir haben ja eigentlich nur das Haus, beziehungsweise nicht mal Das Haus. Wir haben nur das Schlafzimmer.
Genau, vom Haus, aber
Im
nur das
Schlafzimmer
Schlafzimmer.
wird auch diskutiert. Also
Genau. Ja, wir haben
dann.
dann den Vorplatz vor dem Haus quasi.
Genau, dann haben wir die Kirche und dann haben wir diesen himmlischen, vorhimmlischen, vorhöllischen, was auch immer Ort.
Ja, und
Und den
die Hölle.
Friedhof.
Und die Hölle, wo die Teufel sich
Stimmt.
unterhalten.
Genau,
Ja.
und den Friedhof.
Aber für einen 80-Minüter sind das schon nicht so viele Kulissen.
Nö.
Aber es fällt jetzt nicht so sehr auf, finde ich.
Es ist
Also.
im Grunde eigentlich Theater,
Ja.
Kulisse.
Ja.
Aber es ist ja auch ein Theaterstück. Also eine Theaterinszenierung, die fürs Fernsehen gespielt wird.
Ja, da passt es schon zusammen.
Jedenfalls sind wir jetzt hier in diesem himmlischen Gericht, könnte man sagen. Und die Puppe von Xenodoxus liegt da vor diesem Gericht. Sie liegt so ein bisschen da wie jemand, der gleich geweiht werden soll. Das war so meine erste Assoziation. Gleich fangen sie alle an, Kyrie zu singen.
Genau, aber es liegt halt wirklich komplett auf dem Boden. Man sieht auch an schlaffen Fäden, also auch erstmal nicht so, als würde sie gleich aufstehen und handeln. Und wir haben halt auch erstmal Orgelmusik.
Genau. Und in dem Urtext ist das tatsächlich jetzt auch nicht mehr Xenodoxus, sondern nur noch seine Seele wird dann als Spiritus bezeichnet, also als Geist, Seele, was auch immer, was ja der christlichen Lehre irgendwie entspricht.
Ja.
Aber hier hat man das Ganze halt zusammengefasst. Also man hat die Puppe nicht gewechselt, den Sprecher auch schon mal gar nicht. Das stört
Ergibt
mich
ja auch
auch gar
Sinn.
nicht,
Ja,
muss ich
also
sagen.
man muss es ja irgendwie darstellen und das finde ich dann schon vernünftig.
Selbst wenn man davon ausgeht, dass das da keine körperliche Welt ist, muss man ihn ja irgendwie darstellen und dann kann man einfach
Eben.
argumentieren, dass das sein Selbstbild sei oder so.
Ja, genau, aber durch die Kulisse wirkt es ja schon so entrückt. Von daher ist das, glaube ich, ziemlich eindeutig.
Denke ich auch.
Genau. Und zuerst ist nur Magda bei ihm und später treten dann eben auch noch Luzifer, tritt dann auch persönlich mal auf als Ankläger tatsächlich.
Das ist tatsächlich auch was, was dazu erfunden wurde. Es ist tatsächlich eigentlich ursprünglich so gewesen, dass es Panurgus gibt als Hauptteufel. Dann gibt es noch Hypokrisis und Philautia, die wir ja hier auch haben. Und Astaroth haben wir hier auch noch. Und dann haben wir noch Asemphalot und Physaliot. Die beiden letzten wurden hier rausgestrichen, beziehungsweise das Ganze wurde zusammengestrichen zu der einen Rolle Asteroth, einfach
Okay.
aus Platzgründen und wahrscheinlich auch, weil das ein Name ist, den man heute eher kennt als die anderen letzten. Genau, und es ist einfach so, dass Hypokrisis ist die Gleisnerei und Philautia ist der Narzissmus und Panurgus ist der Hauptteufel. Aber Luzifer gibt es nicht. Panurgus ist der Ankläger vor Gericht.
Ah, okay.
Wahrscheinlich hat man Luzifer hier hinzugefügt, weil er ist in der christlichen, vor allem in der katholischen Mythologie, derjenige, der in der Hölle einfach die Fäden zieht.
Ja.
Und wenn die Hölle jemanden anklagt, ist es natürlich Luzifer, der anklagt.
Ja, also wenn
Punkt.
es das Chefsache sozusagen und
Genau.
ja. Das wird hier dann auch entsprechend umgesetzt, sodass wir hier auch noch eine Luzifer-Puppe sehen.
Wobei man ja auch manchmal sehen kann, immer wenn es juristisch in Anführungszeichen so ein bisschen heikel wird, dann schaltet sich Panurgus ein
Ja,
und überlegt, was
genau.
kann man da jetzt machen.
Genau. Also erstmal hat das Wort eben Luzifer und so,
Genau.
aber jetzt trägt dann eben die Anklage vor.
Ich finde es sehr interessant, wie Luzifer angelegt ist, so als Figur. Der wirkt auf mich irgendwie so gelangweilt, so. Muss ich das jetzt hier wirklich machen? Du weißt auch sowieso schon, was du sagen willst. Du hast es auch schon gewusst, als es den kleinen Menschen da überhaupt noch nicht mal gab.
Ja, und du hast mich ja nur losgeschickt, weil du wusstest, dass es da was gibt. Und Du hast doch eh weißt doch eh alles, das stimmt, ja.
Könnte ich jetzt bitte wieder nach Hause gehen? So.
Ja, kann ich mir wichtigen Dingen zuwenden, so. Die ganze Show können wir uns eigentlich sparen.
Aber der Sprecher hat mir gut gefallen. Der passte gut in die Rolle. Ich kannte ihn leider nicht.
Ich auch nicht, aber er verleiht dem Ganzen so eine gewisse Autorität.
Das stimmt. Ich finde es sehr interessant, sein Eingangsplädoyer. Er sagt über Xenodoxus, der schuf sich alles, was Macht bedeutet. Also er fand heraus, dass Wissen Macht bedeutet, also schuf er sich Wissen. Er fand heraus, dass Geld Macht bedeutet, also schuf er sich Geld.
Hätte man ihm gesagt, dass das Morgenrot einen Teil der Macht bedeute, er hätte sich das Morgenrot geschaffen. Aber als er alles beisammen hatte, das Geld, das Wissen, den Ruhm und die Macht, kroch er darauf und krähte: Ich bin Zenodoxus, Doktor von Paris.
Er suchte nur sich selbst und die Sicherheit seiner eigenen Existenz. Er war ein völlig moderner Mensch. Er missbrauchte deine Gaben für seinen Namen.
Ja, und nur sich selbst verpflichtet.
Genau.
Ja. Das stimmt, ja. Ich fand das auch völlig moderner Mensch, fand ich auch interessant, die Formulierung.
Mir gefiel auch das Beispiel mit der Morgenröte.
Ja.
Interessant finde ich, dass dann Michael dazwischen grätscht und fragt, und was ist daran jetzt das Verbrechen?
Ja.
Wenn ich mir so klassische Heiligenviten ansehe, dann ist das Verbrechen immer schon der Hochmut.
Ja, das stimmt. Das hat mich auch ein bisschen irritiert, weil ich dachte, genau das ist ja auch das, was da verhandelt wird. Also.
Genau. Also im ersten Moment müsste man ja denken, diese Aufzählung müsste eigentlich schon reichen.
Genau, aber tut's ja nicht.
Und im Grunde sagt Lucifer dann auch, dieser Mensch ist stinklangweilig, der trägt seine Nichtigkeit nach außen. Nur um dann im nächsten Moment zu sagen, als ich dem was vor die Nase gehalten habe, ist er auf alles reingefallen, auf die Wollust, auf die Hoffart, also auf den Hochmut, auf die Selbstsucht, auf die Lüge, auf den Meineid. Nur
Ja.
Gotteslästerung wollte er nicht betreiben.
Ja, aber sonst, also. Völlig simpler Typ, der einfach alles macht, was man ihm vor die Nase stellt. Und ich finde es auch interessant, dass er sagt, er war ein zu großer Heuchler, um zu sündigen. Also.
Um dann im nächsten Moment zu sagen,
Ja.
alles, was ich dem vor die Nase stelle, macht er.
Ja, also irgendwie, er hat schon gesündigt, aber diese eine Sünde hat er halt nicht begangen. Wo ich mich auch frage, so, ist das jetzt wirklich das, worauf es ankommt? Aber gut.
Naja, also wenn man dem Erzählung Glauben schenkt, dann erkennt ja, im Grundsatz erkennt ja Luzifer Gott immer noch an.
Ja, das stimmt, als Autorität, ja.
Es ist ja wohl auch eigentlich der Grund gewesen, angeblich, warum er gefallen ist. In manchen Versionen zumindest. Also, Gott hat den Menschen geschaffen und hat gesagt, der Mensch ist meine größte Schöpfung, kniet alle nieder vor dem Menschen.
Ja.
Und dann sind alle Geschöpfe Gottes vor dem Menschen in die Knie gegangen, nur Luzifer hat gesagt, ich knie mich nicht vor den Menschen. Der ist ja nicht du.
Ja.
Und da war Gott sauer und hat Luzifer aus dem Himmel geschmissen.
Ja. Was wir davon halten, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht noch diskutieren.
Nein.
Das Fass machen wir jetzt nicht noch auf.
Aber daraus ergibt sich ja letztlich, dass auch wenn er jetzt im Grunde gegen Gott arbeitet,
Ja, trotzdem die
dass er
Autorität
die
anerkennen.
Autorität immer noch anerkennt.
Genau. Und jetzt wird auch mal Xenodoxus befragt, was er denn dazu zu sagen hat, eigentlich zu der ganzen Sache. Und
Ja, seine Aussage ist im Grunde aber eigentlich, wie soll ich mich denn verteidigen? Ich wusste ja nicht mal, dass ich mich verteidigen muss. Darf ich bitte mal mich vorbereiten?
genau. Typisches Anwaltstaktik, würde ich sagen. Also, dass man erstmal die Beweise sichten muss. Und dann wird ihm eben auch ein Aufschub gewährt.
Im ersten Moment denkt man aber, er nutzt diesen Aufschub gar nicht zur Beweissichtung, sondern um mit Magda rumzutändeln.
Ja, genau. Das ist anscheinend so die höchste Priorität, Zeit mit Magda zu verbringen.
Und was mir auffällt, als Xenodoxus sich zu Magda hinwendet und anfängt davon zu sprechen, dass er nur sie sieht und dass er nur die Schönheit des Augenblicks fühlt, wendet sich Albertus ab.
Ja,
Man kann es schnell übersehen, weil man achtet natürlich auf die beiden, die sich da unterhalten, aber Albertus steht ja direkt daneben.
Ja.
Und es ist auch wichtig, weil nämlich im Text, also in der Urübersetzung und dementsprechend auch in Biedermanns Text, es so ist, dass als der Xenodoxus aufgefordert wird, seine Verteidigung vorzutragen, beziehungsweise diese Vertagung kommt, wendet er sich nur nicht nur an Magda, sondern auch an Albertus. Und Albertus sagt: Ich war die ganze Zeit da, du hättest mit mir reden können, jetzt sieh zu, wie du da rauskommst.
Ja, was ich auch verstehen kann. So, jetzt ist dein Problem. Ich habe dir die ganze Zeit versucht zu helfen, du wolltest meine Hilfe nicht. Aber gut, das kommt ja hier nicht vor, sondern hier sagt nur Magda, dass sie ihm helfen wird. Und ja, alles, was er nicht kann, wird sie übernehmen. Und auch auf die Gefahr hin, mit ihm verbannt zu werden.
Genau. Dieses Abwenden von Albertus ist zwar da, aber es
Genau,
ist nonverbal.
nur im bildlichen Sinne.
Und auch Xenodoxus sagt dann hier das, was Albertus schon vorher gesagt hat am Totenbett, nämlich: Wenn du für mich aussagst, dann wirst du mit mir untergehen.
Genau, das ist im Prinzip das, was noch die Erkenntnis trifft ihn jetzt auch.
Davon kriegen wir aber erstmal noch nichts zu sehen, weil wir jetzt einen Szenenwechsel haben zurück auf die Erde, ans Grab
Ja, und
von
auf einmal hören
Xenodoxus.
wir die Stimme von ihm. Und er will Hilfe. Und da denke ich mir auch nur so, wie gruselig wäre das denn? Du bist so auf der Beerdigung, bist gerade traurig, auf einmal hörst du eine Stimme aus dem Sarg. Also.
Wusstest du, dass Peter Pasetti so schreien kann?
Nee. Also ich kenne ihn ja nur als sehr ruhigen Erzähler, vielleicht mal ein bisschen motzig. Aber so habe ich doch nicht. War eine neue Seite. Also nicht, dass ich es ihm nicht zugetraut hätte, aber ja, es kam doch überraschend.
Doch, doch, zugetraut hätte ich es ihm schon. Er ist ja schließlich Schauspieler. Schauspieler
Eben.
schreien manchmal, aber
Eben.
ich hab halt nicht gewusst, wie sich das anhören kann.
Ja, genau. Aber ich finde es interessant, dass sie jetzt nicht sagen, okay, wir machen den Sarg auf oder so, sondern sie diskutieren, kann er jetzt tot sein, könnte er nicht tot sein. Also mein erster Impuls wäre, okay, ist der fälschlicherweise für tot erklärt worden, mal nachgucken.
Amüsiert habe ich mich so ein bisschen über den einen Arzt, der meint, der muss tot sein. Ich habe selber den Herzstich gemacht. Ich denke mir so, ah ja, moderne Medizin und so.
Genau. Top.
Ich meine, ja gut, wer einen Herzstich hat, der ist wahrscheinlich tot, aber modern ist das jetzt nicht mehr.
Nee, das stimmt. Also gut.
Ja, und dann kehren wir zurück in den Gerichtsraum. Space, was auch
Ja.
immer. Time and relative der Menschen in Space.
Aha, it's big on the inside. Ich verstehe.
Ja, schade, würde ich gerne mal von außen sehen. Vielleicht ist es ja blau.
Ja, genau. Maybe. Gut. Zurück zum anderen Doktor. Ja, unser Doktor hier wird gefragt, wie er denn jetzt die Stunde verwendet hat und ob er denn jetzt Fürsprecher gefunden hat. Und ja, im Prinzip hat er weiterhin nur Magda, die für ihn sprechen will.
Ja, und die Teufel machen sich so ein bisschen lustig darüber, so von wegen typisch Menschen, da können sie einmal was lernen und dann
Ja.
wollen sie nicht.
Ja.
Sie halten lieber an ihrer Ordnung fest. Und an ihrer Ordnung werden sie auch zugrunde gehen.
Ja, genau.
Da fand ich dann doch das Menschenbild von Xenodoxus ein bisschen freundlicher, der meinte halt einfach nur, wenn man da gestorben ist, ist man kein gern gesehener Gast mehr.
Ja, das ist ja, kann man so sagen. Und ja. Ja, Magda wird auch nochmal gewarnt, ob sie das wirklich jetzt machen will. Und
Genau.
die Teufel überlegen sich jetzt auch, wenn sie jetzt kommt, könnte das nochmal irgendwie was ändern? Müssen wir dann auch noch unsere Zeugen vorladen, so ungefähr? Sie dachten ja eigentlich, es wäre so eine ausgemachte Sache.
Genau, die überlegen, Hypia vorzuladen.
Und ja, dann
Und
kommt eben.
aber das Gericht schweigt sich erstmal aus, ob Magda überhaupt aussagen darf. Und die fängt dann aber einfach an zu reden und meint, meine Rede ist mein Gebet und ein Gebet kann man nicht verwehren.
Genau.
Und dann sagt sie, den Mann, von dem hier die Rede ist, den kenne ich nicht. Als ich Xenodoxus ansah, hat er immer die Wahrheit gesprochen und die Wahrheit der Welt ist die Liebe.
Ja, was halt ja auch stimmt, wenn immer wenn sie präsent war, war er so. Aber wenn sie nicht da war und sie sieht ihn nur als armen, gepeinigten Geist, also ja.
Es ist ja auch interessant, dass sie als sein Gewissen sagt, das ist ein guter Mann, obwohl auf der anderen Seite jemand steht, der klar benennen kann, der hat gelogen, der hat Meineid geleistet, der hat geschlemmt, der hat, was weiß ich noch alles gemacht.
Ja, genau. Aber sie sagt quasi, die Liebe ist das Stärkste und ich habe die Liebe gespürt und ja, damit ist er quasi frei zu sprechen oder es für ihn zu urteilen in seinem Sinne.
Ja, und diese Aussage scheint ja offenbar auch ziemlich was aufzuwiegen, weil die Teufel scheinen erstmal aufzugeben.
Ja, und was natürlich jetzt hier auch nochmal interessant ist, dass eben Albertus sich jetzt auch noch mal einmischt und sagt, ja, lass das doch was gelten und was weiß ich.
Ich finde dann auch sehr schön, dass dann Luzifer sagt, in der Er kann den nicht brauchen, weil der ist ein Weicher und in der Hölle braucht er ordentliche Bösewichter. Und dann
Ja, genau, das
streiten
ist
sich
natürlich jetzt,
die
also
Heiligen.
erstmal sagen sie, ja, okay, zwei Drittel für, ja, okay, wir haben verloren. Und dann sagt aber Lucifer, Moment. Na, der ist eh zu schlecht für unseren Freund, gar nicht.
Genau. Ich brauche ordentliche Bösewichter in der Hölle, aber die Heiligen sind sich auch nicht so ganz einig, ob sie den dem Himmel brauchen, wer den eigentlich auch
Ja,
nicht. Und
aber
dann
das ist so ein
sagt
bisschen
Lu.
so diese umgekehrte Psychologie, die halt von Lucifer da angewandt wird, die trägt dann Früchte.
Und dann sagt Luzifer, also wenn wir den beide nicht brauchen können, dann schickt ihn doch wieder auf die Erde. Ihr seid doch der Himmel, ihr könnt doch alles.
Genau. Wenn keiner den haben will.
Und daraufhin schaltet sich ja dann die höchste Instanz ein, nämlich Christus, und klagt Xenodoxus selber an.
Genau. Wenn quasi, wenn sich alle nicht einig sind, dann muss dann mal ein Machtwort gesprochen werden und mal eine Entscheidung getroffen werden.
Naja, er hätte ja auch einfach entscheiden können, entweder er kommt in den Himmel oder er kommt in die Hölle, aber er erhebt eine neue Anklage.
Stimmt, ja. Das ist so ein bisschen das Spannende daran.
Und die Anklage, die er jetzt erhebt, hat auch so ein bisschen nochmal meinen Verdacht, also beziehungsweise meine Lesart dieser beiden Szenen, die wir schon diskutiert haben, zwischen Xenodoxus und Magda, hat die so ein bisschen bestätigt, weil Christus sagt jetzt, dass Xenodoxus angeklagt ist, den Engel des Herrn
Erniedrigt zu haben.
erniedrigt zu haben.
Ja, und versehrt, ja.
Genau.
Ja, und er sagt ja nur als Verteidigung, ja, dass sie ja Menschengestalt hatte. Ja.
Albertus sagt das, glaube ich, oder?
Ah ja, das kann sein.
Ja. Und Xenodoxus führt dann diese Denke fort, die er schon auf der Erde schon im Ansatz gehabt hat, warum das Hohe, wenn das Niedrige so wertvoll ist. Und zwar sagt er, warum die Schönheit für die Erde, nimm sie weg, wenn sie Versuchung ist, warum der Geist, wenn den geistig Armen das Himmelreich gehört. Und ich habe
Ja.
noch nie gehört, dass du den Niedrigsten in die Hölle geschmissen hast.
Ja, das stimmt. Aber ja, es hilft dann halt alles nichts. Und die Teufel beglückwünschen sich schon mal.
Ja, wir sehen dann nochmal, dass die Beerdigung von Xenodoxus, wie alle um das Grab herumstehen.
Genau. Und Lupride quasi ihr Bauch auf ihn halten. Oh, wie toll er doch war.
Ja, und Bruno sagt halt, also Bruno lobt ihn quasi und sagt, wer von euch hat den Sündigen sehen, der trete vor und wir wollen alle für dich zeugen vor Gott, aber das kommt, also wo auch immer das ankommen müsste, kommt es offenbar nicht an, weil weiter diese Hilferufe aus dem Grab kommen.
Ja, aber die werden jetzt auch komplett ignoriert, weil Bruno redet halt einfach weiter, aber oder? Naja, es, nee, stimmt gar nicht. Es wird auch gesagt, es ruht auf den Sarg, aber Ja, er sagt, ja, ich wurde angeklagt und was weiß ich, aber sie sagen, ja, wir wären für dich da, aber anscheinend dieser Schein, der nach außen gedrungen ist, reicht nicht, um die Taten, die er wirklich begangen hat oder die innere Einstellung, mit der er an die Sache rangegangen ist, wirklich aufzuwiegen.
Ja, und Xenodoxus wirft halt dann auch den Menschen vor, dass sie so blind sind, weil sie nicht sehen können, was hinter den Dingen liegt. Und Bruno fragt dann halt direkt, also ich vermute, er meint den Toten. Jedenfalls richtet er sich an das leere, an das offene Grab. Er fragt den Toten, wofür er angeklagt ist. Er hat nie irgendwelche Verbrechen gesehen und er hat ihn nie irgendwie sündigen sehen. Und alle fangen dann sofort an, für Xenodoxus zu zeugen und vor Gott für Xenodoxus zu beten.
Ja, genau. Und man weiß natürlich in dem Moment noch nicht unbedingt, ob es was bringt, weil jetzt wird ja zurück, Szenenwechsel wieder in diese Zwischenwelt und die Teufel sind sich auch nicht, also obwohl sie sich eben beglückwünscht haben zu der guten Idee mit dem Verzicht, sind sie sich noch nicht ganz sicher. Ich meine, ja, es ist noch nicht entschieden. Und Hippia taucht ja auch auf und sagt, ja, er hat ja auch nicht Gott geflucht. Also sie hat ihren Auftrag ja nicht so erfüllt, wie sie das vorhatte.
Aber sie meint, sie wüsste wohl, hätte wohl von Anfang an gesehen, dass der verloren ist.
Ja, und natürlich auch die Frage ist, wie ernst gemeint ist es? Also, ist es wirklich so oder nicht? Aber gut.
Ja, ist das jetzt Taktik oder nicht?
Ja,
Weiß
genau.
man nicht so genau. Wobei, dadurch, dass sie eben die Heuchlerei ist, kann es auch einfach sein, dass sie einfach nie die Wahrheit sagt.
Ja, das stimmt. Und dann kommt so ein Tusch. Ich finde, das ist so eine Fanfare, fast irgendwie wie, weiß nicht, in einer Zirkusvorstellung oder so. Jetzt kommt das große Urteil, alle aufgepasst.
Genau. Und Magda wird begnadigt. Natürlich.
Ja.
Und das Urteil an Xenodoxus ist aber weniger gnädig. Der wird verdammt. Und daraufhin fällt halt die Marionette auch wieder so zusammen, wie sie am Ende da, am Anfang da lag.
Genau.
Und die Begründung ist halt, er hatte nie Teil an Gott. Er war weise, ohne schöpferisch zu sein. Er war mildtätig, ohne gütig zu sein. Er war fromm, ohne demütig zu sein. Er liebte, ohne die Liebe.
Ja, wo halt wieder diese Doppeldeutigkeit von Liebe, die wir eben schon angesprochen hatten, halt auch nochmal vorkommt. Genau, man hat dann nochmal so Xenodoxus ist verdammt und.
Genau, dann wiederholt sich nochmal diese Fanfare, als die Marionette umkippt, hinfällt,
Genau.
losgelassen wird, was auch immer.
Genau, und dann hat man nochmal nur die Überblende auf den Friedhof, wo man ihn dann schreien hört, ich bin verdammt.
Und da klingt nochmal dieser historische Bezug an, weil Bruno jetzt ganz offen fragt, wenn einer, den wir so hochgehalten haben, der für so fromm galt, verdammt ist, wo ist da noch Wahrheit? Ist denn das Leben dann nicht mehr zu fürchten als der Tod?
Ja, und dann hat man noch mal Christus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, das Leben.
Genau, wer Teil an mir hat, wer die wahre Liebe hat, wird begnadigt werden.
Genau.
Also so ein bisschen nach diesem düsteren Urteil wahrscheinlich das Ganze wieder in eine hoffnungsvolle Richtung biegen.
Ja, und so ein bisschen so und die Moral von der Geschichte noch mal so zusammengefasst, quasi. Und ja. Da kann man natürlich, ja, im Grunde ist das Ganze natürlich einfach christliche Lehre verbreiten. Zu sagen, Gutes tun allein reicht nicht, sondern man muss es auch aus der richtigen Motivation tun. Genau. Und das Ganze fällt ja auch unter dieses Oberthema Jesuitentheater, wo es eben darum ging, christliche Lehre und Unterhaltung quasi zu verknüpfen und das darunter damit zu verbreiten und ansprechend zu gestalten. Wie fällt denn dein Fazit aus, Pia?
Ja, also es sind viele beeindruckende Leistungen dabei, finde ich. Also nicht nur von Peter Bassetti und Hans Bauer, die ich ja schon kannte, auch die Magda und die Hypia und den Luzifer finde ich sehr gut. Allerdings finde ich, dass sich das Ganze stellenweise ein bisschen zieht.
Ja.
Und das, obwohl es schon gekürzt wurde. Vielleicht hätte ich dieses Gefühl nicht, wenn die komödiantische Handlung nicht rausgekürzt worden wäre. Dann wäre das Ganze zwar wieder länger, aber man hätte zwischendurch Entspannungsmomente drin und wäre nicht die ganze Zeit so eingespannt in die Handlung.
Ja, das stimmt. Das würde das Ganze deutlich auflockern. Und gerade am Ende, finde ich, zieht es sich, weil dann immer wieder zwischen dieser Zwischenwelt und dem Friedhof hin und her gesprungen wird, was es für mich zum Beispiel nicht gebraucht hätte, sondern man will dann wissen, okay, das Urteil fällt jetzt so und so aus und gut ist. Also dieses eine Mal nach Fürsprechern suchen, okay, verstehe ich, aber dann hätte ich weniger brauchen können.
Ja, vielleicht dann noch am Schluss, als er verdammt ist. So von wegen, ja, ihr habt genau. Mir nicht geholfen, jetzt guckt, was geworden ist.
Genau, so. Das hätte ich auch noch verstehen können, aber so dieser Wechsel zwischendurch immer wieder ist halt was, wo ich denke, okay, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ja, insgesamt muss man natürlich wissen, ob einem der Hintergrund des Stücks überhaupt zusagt, so wie schon gesagt, mit christlicher Erzählung, ob man sowas sich überhaupt anschauen möchte. Wenn man jetzt sagt, okay, also man muss es ja nicht angucken, vor dem Hintergrund, okay, das ist was, was mich überzeugt, sondern vielleicht auch einfach unter dem historischen Hintergrund.
Na, und man kann natürlich auch einfach sehr gut ethische Fragen daran verhandeln.
Genau. Aber wenn man mit der ganzen Thematik jetzt nichts anfangen kann, kann ich auch verstehen, wenn man sagt, okay, das ist gar nichts für mich. Aber von der Sprecherleistung, von den Puppen, so ist es einfach richtig gut gelungen, finde ich. Und sehr schön umgesetzt. Sodass ich auch nicht irgendwie jetzt sage, ach ja, das war jetzt irgendwie vertane Zeit oder so, sondern ich denke, es hat sich gelohnt, sich damit auseinanderzusetzen.
Das denke ich auch. Vor allem finde ich schön, dass ich mal eine andere Produktion mit Peter Pasetti gesehen habe als die drei Fragezeichen.
Ja, also, auch nochmal so eine ganz andere Rolle.
Genau.
Wo er mehr schauspielern musste.
Genau. Also jetzt, wo du es sagst, ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung von seinem Spiel. Also ja. Ich kenne seine Stimme, aber ein Erzähler spielt ja eigentlich nicht.
Ja, genau.
Es wäre ja im Gegenteil eher schlecht, wenn der Erzähler spielt. Und dann kam der Mann aus dem Schrank und stürzte sich auf Peter und zog ihm die Decke über den Kopf. Oder ja. Das macht ja kein Erzähler.
Nee, richtig. Dafür ist er ja so als neutrale Instanz gedacht. Und ja.
So gesehen tatsächlich das erste Mal, dass ich überhaupt einen Eindruck von seinem Schauspiel bekommen habe.
Ja.
Und es hat auch einen Eindruck hinterlassen.
Ja.
Muss ich sagen.
Auf jeden Fall.
Und auch Fritz Rasp hat mir sehr gut gefallen. Also,
ja.
Ich verstehe ganz gut, warum in der Bösewicht-Kategorie stecken geblieben ist. Auch wenn es mir natürlich immer für gute Schauspieler leid tut, wenn sie in irgendeine Schublade stecken müssen.
Ja, das stimmt. Aber ja, auf jeden Fall ein gutes Stück, was sich lohnt und was mir auch in der Besprechung jetzt sehr viel Spaß gemacht hat.
Ja, mir auch. Also wenn ihr irgendwie eure Finger an die DVD bekommt oder wenn ihr irgendwo einen Download findet, schaut es euch an. Aber ja. Nehmt euch ein bisschen Zeit dafür, weil es könnte sein, dass es euch ein bisschen fordert. Auch weil der Bildstand ein bisschen unruhig ist und die Qualität nicht die beste ist. Es ist, wie gesagt, von 1958.
Genau, das muss man bedenken. Dann können wir nur an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Und vielen Dank, dass ihr bis hierher durchgehalten habt. Genau. Wir haben doch ein bisschen viel rausgehauen dieses Mal.
Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so viel zu besprechen haben bei 80 Minuten Länge. Aber es hat mir wieder sehr viel Freude gemacht mit dir, Pia.
Ja, mir auch.
Für den schönen Austausch.
Ja, ich habe zu danken.
Und wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen.
Ganz bestimmt, die nächste kommt.
Auf jeden Fall.
Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und passt auf, dass euch die Geister nicht kriegen.
Genau. Tschüss.
Tschüss. Die verwendeten Geräusche stammen von der Website salamisounds.com. Der Podcast Kiste auf ist ein reines Hobbyprojekt. Wir wollen mit diesem Podcast kein Geld verdienen und haben keinerlei Verbindung zur Augsburger Puppenkiste oder zum Hessischen Rundfunk. Wenn ihr über uns auf dem Laufenden bleiben wollt, besucht uns auf YouTube, Twitter oder Instagram.